Pietät von Hans-Jürgen Butz. Inhalt: Ein Dorf südlich von Regensburg, anfangs der 60er Jahre. Eines Morgens wird am Ufer der Laber die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Der mutmaßliche Täter, ein Vertreter aus der Stadt, ist schnell ausgemacht und wird noch am selben Tag festgenommen. Ein Zeuge, ein junger Kellner, belastet den Verdächtigen sehr. Er hatte das Mädchen am Abend zuvor zusammen mit dem Vertreter gesehen. Kommissar Mettinger und Inspektor Veitel haben Zweifel. Es gibt noch weitere Verdächtige und seltsame Ereignisse. Was geschah wirklich in den letzten Stunden, bevor das Mädchen getötet wurde? Pietät. Mettinger musterte seine Schuhe, bevor er die Beine vom Schreibtisch nahm, wo sie zwischen einem Stapel ungelesener Zeitungen und leeren Kaffeetassen geruht hatten.
»Wenn's nicht der Staub ist, ist's der Dreck«, sagte er leise.
Er zog eine Schublade auf, holte einen gelben Staublappen heraus und polierte gebückt seine Schuhe.
»Das kommt davon, dass Sie Ihre Verbrechen Gott weiß wo begehen, Kommissar«, sagte der Inspektor und lachte einmal kurz sein übliches Lachen, das nie Freude ausdrückte, das nur den vorangegangenen Satz unterstrich.
»Nicht an jeder kann es sich aussuchen, Veitel«,
sagte Mettinger sanft, ein wenig zwischen den Lippen, durch die Zähne, um auf den Busch zu klopfen. Die beiden Männer waren in Hemdsärmeln, hockten aufgelöst auf den Stühlen, kurz getröstet, so oft ihnen die Luft aus dem kleinen Ventilator über die verschwitzten Gesichter strich. Es war Mittag, die Stunde, zu der sie gewöhnlich in Mettingers Büro zusammenkamen, um über die wenigen Mysterien des kriminellen Lebens in Regensburg zu sprechen, oder vom Fischen oder von schönen, anderswo begangenen Verbrechen. Ein nahezu klassischer Fall, pflegte Mettinger zu verkünden, von den Frauen anderer, vom Wetter, von den Entscheidungen der Stadtverwaltung, die täglich das schwache Anwachsen der Stadt markierten.
»Sie suchen sich nicht aus, wo Sie morden, und ich versichere Ihnen, dass es, wie Sie sehen, einfacher ist, auf dem Land umzukommen, als anderswo«,
fuhr Mettinger fort, den Lappen betrachtend. Er ging ans Fenster und hob den Vorhang, ohne auf den Platz zu schauen. Er sah nur im Ausschnitt das starre Licht auf dem Pflaster, die mittägliche Blendung, die die Altstadt überflutete. Ohne sich umzudrehen, klein und stur, seine intellektuellen Stirn, sein blondes Haar, den immer ein wenig genussvoll leidenden Gesichtsausdruck begierig dem Ventilator entgegenhaltend, murmelte der Inspektor:
»Sonderbar, was Sie da sagen, Chef, wie der Typ sich hat erwischen lassen, als wäre nichts gewesen, und die am Ufer, na ja«,
sagte Mettinger ungeduldig. Am Fenster, in Betrachtung des lichthellen Vierecks hinter dem Vorhang, dachte er:
»Sonderbar ist genau das, was er sich nicht vorstellen kann, nicht einmal ahnt er, dass er der fähigste Mann sein soll, den man mir zuteilen konnte, einer, der nie eine Fährte aufgibt, bis nicht die Akte dem Gericht übergeben ist.«
Plötzlich ließ er den Vorhang fallen, und ohne die Augenbinde des Justitia-Standbilds betrachtet zu haben, trat er langsam an seinen Schreibtisch.
»Na ja«,
wiederholte er.
»Der Typ dachte nicht an Flucht, ein pervertiertes, kriminelles Denken. Er hat sie ins Wasser geschmissen, als reichte es nicht, sie einfach liegen zu lassen. Meinen Sie nicht auch, Veitel?«
Der Inspektor wandte sich im Drehstuhl herum und nickte gegen Mettingers halb offenen Mund.
»Genau das, Kommissar. Es muss so gewesen sein, wie Sie es schildern. Der Mann hatte es satt, sie leiden zu sehen, und warf sie einfach ins Wasser. Er hat sie beseitigt, ohne sich des Verbrechens bewusst zu sein.«
Mettinger zögerte, visierte mit einem Auge den Titel der oben liegenden Zeitung an, dann zeigte er die Zähne, den unpersönlichen Hass.
»Inspektor Veitel, wie lange sind Sie verheiratet?«
Beide lachten, und es schien, als nehme die Hitze ab. Mettinger sah, dass Veitel die Augen abwandte und mit einer Kinderschnute die Reste des Lachens verhielt. Er war entschlossen, so zu antworten, wie er es immer tat, unabhängig von der Stimmung, der Situation, der Lächerlichkeit.
»Noch nicht einmal ein Jahr«,
sagte er bedächtig. Mettinger senkte den Kopf und griff wahllos in den Stoß der Zeitungen.
Geräuschvoll schlug er eine auf, ohne Rücksicht auf die Unterhaltung.
»Er hat recht. Er wird immer recht haben. Nicht, weil er intelligent ist, sondern weil er glaubt und davon nicht abweicht.«
Er hob die Zeitungen auf, um sie unter den Schreibtisch zu schleudern, ausschließlich besorgt um die Theatralik seiner Verlegenheitsgeste, weil er eben entdeckte, dass er nicht wusste, für wen er log. Der Inspektor lächelte ohne Feindseligkeit, ohne ihn anzuschauen. Über dem weichen, dumpfen Aufklatschen der Zeitungen auf dem Boden breitete sich das gedämpfte Klingeln des Telefons aus.
»Na«, sagte der Inspektor, »scheint, dass man uns heute keine Minute in Ruhe lässt.«
Er beugte sich über den Schreibtisch, um den Hörer abzunehmen. Er wiederholte die Frage des Telefonisten.
»Er fragt, wie es weitergeht. Es ist der Präsident, obwohl er nichts gesagt hat. Als ob ich ihn erkennen müsste. Ich habe ihm nicht gesagt, ob Sie da sind oder nicht.« »Schön«,
sagte Mettinger.
»Ich wollte ihn eben anrufen, aber es macht nichts. Ist er allein? Sag ihm, ich komme nach dem Protokoll hinauf.«
Gegen Abend stand ich, trotz des lästigen Windes, mit nacktem Oberkörper am Fenster. Ich stützte mich auf das Sims über der Neonbeleuchtung »Pension allein« und schaute zu, wie das letzte Licht den Schatten meines Kopfes über den Platz kommen ließ, bis zur gegenüberliegenden Fassade des Milchgeschäftes. Das Mädchen tauchte in die Pedale tretend auf dem Platz auf und verschwand gleich darauf hinter der Fassade, wo über der verrosteten Eisenstange noch immer das blaue Transparent mit den weißen Lettern hing. Es war mir unmöglich, es nicht wenigstens einmal täglich anzusehen. Trotz der durch Regen, Wind und Sonne verblassten Farbe zeigte die Schrift dauerhaften Glanz. Man konnte lesen: »Frische Milch«. Einen Augenblick später erschien das Mädchen wieder vor der Fassade. Sie saß aufrecht im Sattel, stützte langsam und leicht mit gelassener Arroganz ihre Beine, die in grauen, dicken Wollstrümpfen steckten, an der Eisenstange ab. Die Knie waren erstaunlich rund, erwachsen, wenn man das Alter bedachte, welches der Körper zeigte. Sie radelte wieder ein Stück und bremste das Fahrrad neben dem Kriegerdenkmal ab, welches den Platz von der Straße trennte, und ihr rechter Fuß streckte sich vom Fahrrad weg und stieg, um das Gleichgewicht zu bewahren, genau in den Schatten meines Kopfes. Gleich darauf strich sie sich das Haar aus der Stirn und sah mich an. Sie hatte ein dunkles Leibchen und einen hellen Rock an. Sie betrachtete mich, oben am Fenster stehend, ruhig und aufmerksam, als genüge ihre Hand, die Haar und Augen trennte, um zu verhehlen, dass sie mich prüfend ansah. Ich schätzte, dass uns 20 Meter und nicht weniger als 30 Jahre voneinander trennten. Auf die Ellbogen gestützt hielt ich ihren Blick aus, schob die Zigarette zwischen den Zähnen herum, sah sie und ihr schwarzes Fahrrad weiter an und die Linie des schlanken Körpers, immer ohne Brüste, gegen den Hintergrund der Straße, die am Abend stets ruhiger wurde. Ich sah, als wäre ich plötzlich traurig und verrückt geworden, das Lächeln, welches das Mädchen der Ermattung bot, das harte, zerwühlte Haar, die schmale Nase, ein Bogen, der durch das Atmen bewegt wurde, die kindlichen Züge, klare Winkel, wie die Augen ins Gesicht gesetzt waren und das übermäßig weiße Leuchten, das den Raum des Auges einnahm, was schon nichts mehr mit dem Alter zu tun hatte. Ich sah den Schweißfilm auf ihrer Haut, der den Glanz des anfänglichen Abends auffing, wie eine phosphoreszierende Maske in der bevorstehenden Dunkelheit. Das Mädchen ließ das Fahrrad sanft an den Rand des Denkmals gleiten und sah mich wieder an, während die Hände die Taille berührten. Die Daumen steckten im Rockgürtel. Ich weiß nicht, ob sie einen Gürtel trug, aber alle Mädchen trugen in diesem Sommer breite Gürtel. Dann blickte sie sich um. Jetzt stand sie im Profil da und atmete merkwürdig mühsam, das Gesicht nun dorthin gerichtet, wo die Sonne unterging. Plötzlich setzte sie sich auf die Stufen vor dem Denkmal, zog Sandalen und Strümpfe aus und schüttelte sie. Ihr helles Höschen kam zwischen den nackten Schenkeln zum Vorschein. Über die Entfernung hinweg sah ich, wie sie die schmutzigen, rot gewordenen Füße bewegte und rieb, sah, wie sie die Beine ausstreckte, einen Kamm und einen Spiegel aus der Rocktasche zog. Sie kämmte sich unbekümmert, fast ohne mich anzuschauen. Sie zog Strümpfe und Sandalen wieder an, stand auf und trat kurz und hart in das Pedal, so daß das Hinterrad sich liegend drehte. Wieder wandte sie sich mit einer einzigen Bewegung um und sah mich an. Ich stand noch immer allein im Fenster und betrachtete sie. Der ländliche Duft nach Mais und Klee und Mist begann emporzusteigen. Das Licht der Reklame-Pension warf bleiche Flecken auf das Pflaster des Platzes. Es war, als hätten wir uns früher schon gesehen, als würden wir uns kennen, als hätten wir gemeinsame Erinnerungen. Sie blickte mich herausfordernd an, während ihr Gesicht nun im spärlichen Licht verschwamm. Sie blickte mich an, alles forderte mich heraus. Der Körper voller Verachtung und Selbstgefälligkeit, das nickelglänzende Fahrrad, der Platz mit dem Denkmal und den alten Kastanienbäumen rundherum, das dauerte eine Sekunde. Alles, was sie umgab, wurde durch sie und ihre absurde Haltung erschaffen. Sie stieg wieder auf und fuhr hinter die Kastanien, hinter das Denkmal, mit Namen und gemeißelten Kreuzen beschriftet, und fuhr schneller zwischen der Stange und dem Milchgeschäft. Ich schnalzte die Zigarette in hohem Bogen aus dem Fenster und sah, wie die Sonne hinter dem Giebel der Schlosserei unterging. Ich wusste bereits, und vielleicht zu genau, wer sie war und dass sie es war. Aber ich wollte sie nicht mit dem Namen nennen. Ich dachte daran, was mich im Zimmer der Pension erwartete, bis zum Abendessen. Ich versuchte, meine Vergangenheit und meine Schuld mit dem Maß zu messen, das ich gerade entdeckt hatte. Das schlanke Mädchen im Profil gegen den Hintergrund, ein Kind fast, unmöglich jung. Neben der Tür fand ich einen Umschlag mit der Aufschrift der Pension, den ich vorher nicht gesehen hatte. Die Rechnung der letzten Tage. Als ich ihn aufhob, überraschte ich mich selber. Ich kauerte, roch den Duft des Klees und der Felder, der schon ins Zimmer tastete, fühlte mich traurig und erwartungsvoll, ohne einen Grund, auf den ich mit dem Finger hätte weisen können. Ich half mir mit einem Zündholz aus, um den Betrag des Entree lesen zu können, und steckte mir die nächste Zigarette an. Ich wusch mir lange die Hände und spielte mit der Seife, wobei ich mich im Spiegel beobachtete, fast im Finstern, bis ich das schmale, weiße, schlecht rasierte Gesicht unterscheiden konnte, vielleicht das einzig Weiße von allen Hotelgästen. Es war mein Gesicht. Die Wechsel und Veränderungen der letzten Wochen hatten nicht wirklich Gewicht. Irgendwer ging draußen über den sonst ruhigen Platz und sang dabei halblaut. Die Gewohnheit, mit der Seife zu spielen, war nach dem Tod Julianes entstanden, vielleicht schon in der Nacht, als sie starb. Ich ging ins Zimmer zurück, schob mit einem Fuß den Koffer unter dem Bett hervor und öffnete ihn. Es war ein blödsinniger Ritus, es war ein Ritus. Aber vielleicht war es für alle besser, wenn ich mich treu an diese Art des Wahnsinns hielt, bis er oder ich verbraucht war. Ich suchte, ohne zu schauen, im Koffer, schob Wäsche zur Seite, ein, zwei dünne Bücher, dann hatte ich die zusammengefaltete Zeitung in der Hand. Ich kannte den Bericht auswendig. Es war der am meisten gerechte und respektvollste aller Berichte. Ich schob den Sessel ins Licht und sah die schwarze, über die ganze Seite gehende, bereits vergebende Schlagzeile an, ohne sie zu lesen. Ehebrechendes Pärchen im Auto tödlich verunglückt. Darunter das Foto des zu Schrott gefahrenen Wagens, graue Flecken, die das Ende eines Albtraums bedeuteten. Ich dachte daran, wie steril und töricht es sei, an das Mädchen vor ein paar Minuten gedacht zu haben, wie an den möglichen Anfang von irgendetwas, das in einer anderen Umgebung geschehen könne. Meine Umgebung war eine besondere, enge, nicht zu ersetzende Welt. Hier hätte keine andere Freundschaft, keine Gegenwart, kein Dialog Platz als das, was aus diesem skandalösen Foto abgesondert werden konnte. Manchmal erlaubte ich mir, zwischen Juliane und der Ehebrecherin zu unterscheiden. Jeder wird zugeben, dass er auf eine jüngere Frau Einfluss ausüben kann oder ausgeübt hat. Aber Juliane war bis vor ein paar Wochen älter als ich. Nicht viel, aber älter. Trotzdem. Ich war vielleicht geboren worden, um ihre Stellung zu erschüttern. Ich hatte sie vielleicht durch meine Fantasien, durch meine so geringe Verantwortlichkeit gezwungen, sich in die Frau zu verwandeln, die sie dann wurde. Zuerst in die Ehefrau, die auf ihren gesellschaftlichen Status stolz war, und dann in die Ehebrecherin. Natürlich auch in die andere, die relativ jung Verstorbene, die alle sahen, die aber nur ich als meine Ehefrau erkennen kann. Was bleibt mir von ihr? Eine Reihe Bücher, Kriminalromane, die sie gelesen hatte oder nicht, die eine oder andere Erinnerung, Wäsche, die ich nicht weggeben kann, und das Foto in der Zeitung unter der Schlagzeile. Ich verachte es, wie sie das Leben annahm und wie sie dann beabsichtigt, unser gemeinsames Leben aufs Spiel setzte. Ich ging so oft fast bummelnd unter dem Fenster vorbei, wo sie sich mit dem anderen traf, vergnügte. Ich wusste, dass ich sie nicht zurückholen konnte, weil ich keinen Mut hatte. Mich ärgerte meine Ergebenheit, es fiel mir schwer, daran zu glauben und es hinzunehmen. Ich wusste, dass ich pünktlich zur selben Zeit genauso betrogen wurde wie die Frau des anderen. Ich blieb der Gleiche, unfähig, mit ihr zu streiten, und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hoffte ich, alles würde von alleine seine Ordnung wiederfinden. Sie käme zurück, um zu bereuen. Erst als sie es merkte und ich zu zweifeln begann, machte sie ein Spiel daraus, das sie offensichtlich amüsierte. Ein Spiel, bei dem ich mich allerdings von ihr zu lösen versuchte, wie von einem Geruch, den man nicht definieren kann, von dem man nicht weiß, woher er kommt. Hätte ich dieses Spiel vorher gekannt, ich hätte sie mir nie ausgesucht, hätte sie nie akzeptiert. Worte sind schön oder wollen es sein, solange sie etwas erklären sollen. Alle diese Worte aber stimmen schon ihrer Herkunft nach nicht miteinander überein. Sie war bis zu ihrem Tod meine Frau. Arthur pfiff auf den Platz, sprang die Treppe hoch, war gleich darauf im Zimmer mit einer Sporthose und Unterhemd bekleidet und schüttelte sich das nasse Haar, während er in die Dusche stieg. Ich sah, wie er sich auszog und duschte und versteckte die Zeitung in der Sessellehne. Aber ich hörte, wie er schrie: »Immer die Gespenster!« Ich antwortete nicht und zündete mir wieder eine Zigarette an. Arthur kam pfeifend aus der Dusche und schloss die Tür des Zimmers, die in den Flur hinausging. Er warf sich auf das Bett, zog sich frische Unterwäsche an und kleidete sich weiter ein. »Und die Wampe wächst«, sagte er. »Ich esse kaum, laufe hinüber bis zur alten Mühle und das Resultat, die Wampe wächst weiter. Ich hätte um irgendetwas wetten können, dass unter allen Menschen, die ich kenne, dir das nicht passieren kann. Und es passiert dir. Es passiert dir allen Ernstes, so ungefähr vor einem Monat, was?« »Ja, 29 Tage. Und du hast sie sogar gezählt«, sagte Arthur. »Du kennst mich gut. Ich sage das ohne Verachtung. 29 Tage, dass diese Unglückseligen ums Leben kamen. Und du, kein geringerer als du, mimst Gewissensbisse wie eine hysterische alte Jungfer. Von denen gibt es nämlich verschiedene. Es ist unglaublich.« Er setzte sich an den Bettrand, massierte sich die Füße und zog sich die Socken an. »Ja«, sagte ich, »wenn sie zusammen verunglückt sind, dann waren sie vorher offensichtlich nicht sehr glücklich. Nicht so glücklich, zumindest wie du in diesem Augenblick.« »Und nun musst du dir selber schaden«, sagte Arthur, »als ob du sie umgebracht hättest, und bitte frag mich nicht mehr.« Er hielt inne und betrachtete sich im Spiegel. »Frag mich nicht mehr, ob du irgendwie schuld daran bist, dass deine Frau verunglückt ist.« Er zündete sich eine Zigarette an und streckte sich auf dem Bett aus. Ich stand auf, legte ein Kissen auf die rasch vergebende Zeitung und begann, durch das heiße Zimmer zu gehen. »Wie schon gesagt, ich verschwinde heute Nacht«, sagte Arthur. »Was willst du tun?« »Ich weiß nicht«, antwortete ich sanft und gleichgültig. »Fürs Erste bleibe ich. Das Wochenende ist noch lang.« Ich hörte Arthur seufzen und hörte, wie das Seufzen zu einem ungeduldigen Pfeifen wurde. Er stand auf und warf die Zigarette ins Klo. »Meine moralische Pflicht wäre es, dir ein paar Fußtritte zu geben und dich mitzunehmen. Du weißt, dass es in der Stadt anders ist. Wenn du richtig betrunken bist am Morgen und an etwas anderes denkst, ist das vorbei.« Ich zuckte mit der Schulter, nur mit der linken, und erkannte, dass ich die Bewegung von Juliane übernommen hatte, an dem Abend vielleicht, an dem sie sich verabschiedete. »Ich sag's dir noch einmal«, sagte Arthur und zog sich den Sakko an. Ich sage es dir, ich wiederhole es mit ein wenig Groll und dem Respekt, auf den ich mich vorhin bezogen habe. Hast du deiner unglückseligen Frau geraten, in diesen Wagen zu steigen, um in ihr Unglück zu stürzen? Hast du ihr gesagt, sie solle aus dem Haus gehen, einen anderen kennenlernen, mit dem ins Bett steigen und sehen, ob es mit ihm besser ist? Nein, schüttle nicht den Kopf. Alle Tragödien der griechischen Sage, ich will ein Ja oder ein Nein, obwohl ich keine Antwort brauche, hast du es ihr geraten und das ist das Einzige, was zählt, dass sie fremd gehen soll? Nie, wie oft habe ich dich schon gefragt. Und du wirst nicht herausfinden, ob es ein Lob oder ein Vorwurf ist. Du hast ihr nicht gesagt, geh fremd. Also?
Ich setzte mich wieder in den Sessel, tief in die Polster. Wir haben von all dem gesprochen, klar. Fährst du noch heute Nacht?
Ja, mit dem letzten Zug um 9 Uhr, so und so viel. Ich nehme mir das Wochenende frei. Ich denke nicht daran, mich mit Landluft voll zu pumpen und meine Gesundheit der Firma zu schenken.
Arthur wählte eine Krawatte und begann, den Knoten zu binden.
Das hat keinen Sinn, glaub mir, sagte er wieder vor dem Spiegel. Ich gebe zu, auch ich habe mich schon das eine oder andere Mal mit einem Gespenst eingeschlossen. Der Versuch ging immer schlecht aus, aber du mit deiner Frau, wie du es jetzt treibst, ein Gespenst mit einem Heiligenschein, nie. Das Gespenst kommt natürlich nicht aus dem Nichts, in diesem Fall kommt es aus einem Schrotthaufen heraus. Es war deine Frau, das Gespenst, wir wissen es. Aber jetzt ist es das Gespenst, das einem anderen Gespenst folgte, einem Gespenst, das gegen einen Baum fuhr.
Der letzte ernste Augenblick, fragte ich leise. Ich ersuchte um nichts, ich wollte nur eine Pflicht erfüllen, wusste auch nicht, wem oder was gegenüber.
Der letzte Augenblick, sagte Arthur.
Ich sehe die Ursache wohl, ich habe auch nicht den Schatten einer Andeutung gemacht, sie solle zu dem anderen gehen. Aber als sie zu ihm ging, wird es einen Grund gehabt haben, der mit mir zusammenhing. Vielleicht hat der andere ihr Mut gemacht, damit ihr Leben weniger eintönig wäre, was weiß ich. Es gibt immer Dinge in der Welt, die gemacht werden können, abgesehen von einer Ehe, die zu Eintönigkeit verkommt.
Ich weiß schon,
sagte Arthur und setzte sich gähnend auf das Bett.
Oh, ich bin zu schnell gelaufen, ich bin für Heldenstücke zu alt. Aber es war der letzte Tag. Ich kenne die ganze Geschichte. Erklär mir jetzt und ich mache dich darauf aufmerksam. Das Wochenende steht vor der Tür. Was du damit gut machst, wenn du dich hier einschließt. Erklär mir, welche Schuld dich trifft, wenn deine Frau einen Unsinn macht.
Ich habe eine Schuld, murmelte ich mit halbgeschlossenen Augen, den Kopf gegen die Stuhllehne gestützt. Ich sprach die Worte langsam und einzeln aus. Es ist die Schuld des Vorenthaltens. Ich bin schuldig, ihr nicht die Dinge gezeigt zu haben, die sich nicht genau bezeichnen lassen, die man die Welt nennt. Ich bin schuldig, dass sie sich bei mir langweilte, dass sie sich diese Dinge selber suchen und das Risiko auf sich nehmen musste.
Du bist verrückt, sagte Arthur und betrachtete seine Frisur von fern im Spiegel. Bruder, das ist alles ein komplizierter Blödsinn. Schön, auch das Leben ist ein komplizierter Blödsinn. Eines Tages geht auch diese Periode vorbei. Such mich dann auf. Zieh dich jetzt an. Wir wollen einige Gläschen vor dem Essen trinken. Ich muss frühzeitig weg. Aber bevor ich es vergesse, will ich dir noch ein letztes Argument mitteilen. Vielleicht nützt es etwas.
Er berührte meine Schulter und suchte meine Augen. Hör mir zu, sagte er.
Bei all diesem komplizierten und ausgemachten Blödsinn ist deine Frau Juliane richtig mit ihrer Freiheit umgegangen? Hat sie dich gebeten, mit ihr diese, wie sagst du, Welt, die sich nicht genau bezeichnen lässt, aufzusuchen? Oder hat sie's getan, ohne dich zu fragen?
Sie? Und ich stand erstaunt auf. Ich bitte dich. Als sie anfing, sich umzusehen, da war nichts mehr zu machen. Anfangs, da bin ich sicher, hätte ich noch etwas ändern können. Aber dann war die Eintönigkeit, die Langeweile schon um uns. Ich weiß nicht genau, was ich hätte tun können und was sie wollte.
Siehst du?
Und Arthur nickte.
Ein Beweis ihrer Unverantwortlichkeit. Ich gebe dir 5 Minuten zum Anziehen und Nachdenken. Ich erwarte dich an der Theke.
Wir tranken ein paar Gläschen, während Arthur in der Brieftasche nach der Fotografie einer Frau suchte.
Ich hab sie nicht, sagte er endlich. Ich hab sie verloren, die Fotografie, nicht die Frau. Ich wollte sie dir zeigen, denn sie hat etwas Unverwechselbares, das wenige an ihr entdecken. Und bevor du verrückt geworden bist, hast du davon etwas verstanden.
Und da waren jetzt, dachte ich, die Erinnerungen,
und sie würden kommen und während der nächsten Tage, Wochen und Monate immer klarer werden. Und da war auch die trügerische, vielleicht wohl überlegte Deformation der Erinnerungen. Im besten Fall würde es eine unabhängig von mir getroffene Wahl sein. Ich würde sie und mich sehen müssen, flüchtig oder in Albträumen, wie wir uns liebten oder wie wir stritten. Sie war die Ältere und stark, aber nur weil ich tolerant und gut gewesen war. Ich nahm jede Schuld auf mich. Ich log sanft, wenn man mich nach ihr fragte. Es war merkwürdig, dass das alles noch nicht begonnen hatte während der letzten Tage in der Pension, in diesem Dorf. Vielleicht hielt ich, ohne es zu wollen, den Strom der Erinnerungen noch auf. Die zwei letzten Nächte waren wichtig. In der einen war Juliane noch am Leben, in der darauffolgenden tot. Jeder Versuch einer Deutung, der Interpretation, war bisher fehlgeschlagen. Es war auf dem Friedhof. Ich hielt Totenwache, bis die Nacht kam. Beide lagen groteskerweise im selben Leichenhaus. Ich sah die Leute, die kamen und gingen, und dachte, wie gleichförmig doch alle Klagen waren. Juliane war ein paar Wochen älter als ich. Wir hatten beide die 40 längst überschritten. Sie hatte nie etwas Besonderes vom Leben verlangt, vielleicht nur, dass man ihr mehr Aufmerksamkeit schenke. Ich ging und kam, war viel unterwegs, ersuchte nie um Erlaubnis. Dieses Erdenleben, nicht erstaunlich und sehr kurz, hatte ihr erst ganz zuletzt dazu gedient, sich zu erkennen zu geben. All diese wispernden, schlaffen Leute waren einer Meinung. Sie bejammerten das Unglück. Doch mir erschien dieses Ende unangemessen und grotesk. Ich dankte und nickte hin und wieder. Dann ging ich nach draußen an die frische Luft und rauchte. Ich versuchte mir, ohne einen Anhaltspunkt zu haben, vorzustellen, was die Frau des Mannes dachte, den Juliane ausgesucht hatte. Ich fragte mich, wie die parallel zur Schau gestellte Wahrheit sein mochte. Ich fragte mich, wie die Frau das beurteilen mochte, wobei ich ihr eine unmögliche Intelligenz zuschob. Was konnte die Frau von mir denken, die den Umstand ertrug, genauso betrogen worden zu sein, die es aber nicht ertrug, dass die Dummköpfe, die die Welt bevölkern und ausmachen, erkannten, dass sie gescheitert war. Denn sie kam die ganze Nacht nicht. Zumindest bemerkte ich kein Gesicht, kein Parfum, keine Demut, die man ihr hätte zuschreiben können. Arthur hatte, ohne sich vom Barsessel der Theke wegzubewegen, die Fahrkarte für den Zug erhalten. 9 Uhr so und so viel. »Es ist noch genug Zeit, ich kann das Foto nicht finden. Heute mit dir zu reden ist zwecklos. Ein anderes Mal, mein Junge.« Ganz Regensburg kannte die Geschichte der Verunglückten, und wenigstens die Hälfte der Zeitungsleser wünschte zerstreut, dass man nichts mehr von dem fremdgehenden Pärchen erfahren möge. Die Nacht der Totenwache, ich sagte es schon, war so wichtig wie die vorhergehende, die viel kürzer und schwieriger war. Die Erinnerung war unvermeidlich.
»Jetzt also«,
murmelte Juliane fast lachend und zuckte dabei mit der Schulter, mit der linken. Trotzdem war sie an jenem Abend gekommen, um unbeabsichtigt ein letztes Lebewohl zu sagen. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht und sagte besorgt,
»Es ist merkwürdig. Immer dachte ich, du weißt mehr als ich, seitdem ich dich kannte. Und ich glaube nicht, dass es eine Frage des Charakters oder der Intelligenz ist. Es gibt einfach Menschen, die passen sich instinktiv der Welt an. Du etwa. Ich kann nicht. Mir fehlte immer der nötige Glauben.«
Und sie neigte den Kopf nach vorne, um das Haar wieder kommen zu lassen.
»Auch geht es nicht darum, sich auf ein Laster einzustellen, es zu entschuldigen. Es gibt da kein Handicap. Jedenfalls habe ich nie eines gekannt.«
Sie hielt inne und strich sich das Haar wieder zurück, hob den Kopf, auf den ich nun in Träumen warte, und fuhr fort.
»Aber deine Lebensweise ist sicherlich die bessere. Du hättest sie jemand anders schenken sollen. Du kannst nichts dafür.«
»Bei manchen klappt es, bei manchen nicht«, sagte ich. »Du kannst nicht weggehen bei diesem Regen, du kannst hierbleiben, so lange, bis es aufhört zu regnen.« Juliane stützte sich auf die Lehne eines Sessels und spottete, ohne mich anzusehen.
»Bei diesem Regen, hierbleiben, bis es aufhört.«
Und sie näherte sich mir und berührte meinen Arm.
»Entschuldige,
aber er wartet draußen im Wagen. Er ist ungeduldig.